Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Ja, das Thema heute Abend heißt ja, wie führt Gott? Wie führt Gott? Und wir haben ja vorhin schon in dem Videoclip so ein bisschen was darüber gesehen, ne, wie Führung aussehen kann. War natürlich ein bisschen scherzhaft gemeint. Aber ich finde, das ist eines der aufregendsten und spannendsten Themen im Christsein überhaupt, weil da wird Glaube eigentlich praktisch. Wie führt Gott? Das heißt, wie kann ich von Gott im Alltag wirklich erleben und erfahren, dass, was er mit mir vorhat? Und ich finde, das ist eines der spannendsten Themen überhaupt, denn ich glaube, es gibt ja jeden Tag eine Menge Entscheidungen, die jeder von uns treffen muss. Also es gibt ja mal, sag ich mal so, die Tagesentscheidungen, die zu jedem Tag dazugehören, so die vielen kleinen Entscheidungen. Beispielsweise, ich habe einen schwierigen Arbeitskollegen, wie kann ich mich dem gegenüber verhalten? Oder aber auch Fragen der Kindererziehung, wie verhalte ich mich jetzt in dem jeweiligen Augenblick, wenn mein Kind eben bestimmte Sachen macht, die ich nicht gutheißen kann? Oder auch, wie verhalte ich mich meinen Eltern gegenüber? Die werden ja vielleicht auch nicht jünger und manches ist vielleicht auch nicht immer ganz einfach, dann mit ihnen zu besprechen und im Umgang mit ihnen. Frage der Zeiteinteilung, wie viel Zeit verwende ich für was? Was ist mir wirklich wichtig? Wie teile ich mein Geld ein? Für was gebe ich mein Geld aus? Das, sage ich mal, sind so alles Fragen, die ja so den Alltag betreffen, die so jeden Tag uns irgendwo begegnen. Und dann gibt's aber daneben ja auch Entscheidungen, die so von größter Tragweite sind, solche Schlüsselentscheidungen, also Entscheidungen, die unser ganzes Leben beeinflussen. Wer ist der richtige Lebenspartner, Ehepartner? Was ist der richtige Beruf für mein Leben, für mich selber? Oder wo sollte ich wohnen? Was ist die richtige Stadt? Oder auch, welche Stelle sollte ich jetzt annehmen? Ich habe vielleicht verschiedene Möglichkeiten, eine Stelle zu nehmen und weiß nicht genau, für welche ich mich entscheiden soll. Das sind so, sage ich mal, Entscheidungen meines Erachtens, die von größter Tragweite sind. Und Jesus freut sich, wenn wir ihn bei all diesen Entscheidungen um Rat fragen und ja, um seinen Rat bitten. Und er möchte uns von ganzem Herzen in all diesen Fragen unseres Lebens tatsächlich beraten. Im Psalm 32 können wir Folgendes lesen. Da sagt Gott, ich unterweise dich und zeige dir den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, über dir wacht mein Auge. Also Gott sagt, ich will dir raten. Er bietet uns seinen Rat für unseren Alltag an. Er, der die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft kennt, der also auch weiß, was auf mich zukommen wird, der bietet an, ich will dir raten. Ich finde, ein tolles Angebot. Oder auch in Johannes 10, da sagt Jesus, der Schafhirt geht durch die Tür hinein. Der Wächter am Eingang öffnet ihm. Die Schafe erkennen seine Stimme. Er ruft die, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie ins Freie. Wenn sie alle draußen sind, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Das heißt, Jesus versteht im Grunde genommen sich uns gegenüber wie jemand, der vorangeht. Wie so ein Hirte, der im Grunde genommen seinen Schafen zeigt, wo jetzt ein guter Rastplatz ist, wo eine gute Weide ist, wo sie was zu trinken finden, der so ein Stück Versorgung oder Vorsorgepflicht und Versorgungspflicht für seine Schafe übernimmt. Genau das, sagt Jesus, möchte ich mit deinem Leben tun, wenn du dich wirklich auf mich einlässt. Dann möchte ich dich führen, dir zeigen, wo in deinem Leben wirklich die Schwerpunkte liegen können, sodass du auch am Ende sagst, dieses Leben hat sich wirklich gelohnt. Das war tatsächlich im guten Sinne auch ein ertragreiches Leben. Es hat mir Frieden gebracht, es hat anderen Frieden gebracht und es hat Gott Freude gemacht. Wenn wir uns natürlich mit diesem Thema, dass Gott unser Leben in die Hand nehmen möchte, führen möchte, beschäftigen, dann weiß ich auch, oder kann ich mir gut vorstellen, dass bei vielen da auch Ängste aufkommen. Wenn jetzt ein anderer plötzlich die Führung für mein Leben übernimmt, dann kann ich ja nicht mehr tun und lassen, was ich will. Denn ein anderer sagt ja plötzlich, wo es lang geht. Der Hirte geht voran, die Schafe müssen da hinterherlaufen. Ich kann das bei mir, bei meinem Nachbarn immer beobachten. Demnächst bringt er wieder seine Schafe und er sagt denen ziemlich genau, wo es lang geht und was funktioniert und was nicht funktioniert. Das heißt, es könnte ja auch bedeuten, dass ich vielleicht ein Stück Einschränkung erlebe. Das ist so die Frage, die sich viele stellen. Engt Jesus mich ein, wenn ich mich seiner Führung anvertraue? Will ich mich dieser Führung überhaupt anvertrauen? Woher weiß ich denn, dass Jesus es wirklich gut mit mir meint? Bedeutet das nicht am Ende doch vielleicht Einengung? Jesus hat mal was Wunderbares zu diesen Fragen gesagt. Man kann das im Johannes 10 nachlesen. Er sagt, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen. Er bleibt in diesem Bild von der Herde. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und ins Verderben zu stürzen. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Es ist schon richtig, ja, wenn ich mein Leben Jesus anvertraue, dann gibt ein anderer den Ton in meinem Leben an. Aber die Frage ist ja immer, wer ist dieser andere? Und Jesus sagt, wenn du dich meiner Führung anvertraust, mein Ziel mit dir und deinem Leben ist, dass du wirklich aus tiefstem Herzen lebst. Nicht irgendwie lebst, nicht eingegrenzt und eingeschränkt lebst, sondern dass du wirklich aus der Fülle Gottes heraus lebst. Dass unser Leben quasi so überfließt, so könnte man das hier auch übersetzen. Das heißt, ich werde endlich in die Lage versetzt, das zu tun und das zu lassen, was ich wirklich schon immer eigentlich tun wollte und was ich eigentlich auch immer lassen wollte. Manchmal dauert es ja eine ganze Weile, bis man so dahinter kommt, ne? Also ich kenne das von meinem Leben, dass ich an manchen Stellen erstmal ordentlich daneben gegriffen habe, um zu merken, was ich nicht will. Und dann kam ich so Stück für Stück dahinter und habe gemerkt, ach, nee, das ist es, was du nicht willst und das ist es, was dir gut tut. Und damit liegt, glaube ich, eine ganz wesentliche Frage vor uns. Und meine Vermutung ist, dass viele Menschen deswegen weit unter ihren Möglichkeiten leben, weil sie dieser Frage in ihrem Leben zu wenig Bedeutung und zu wenig Raum geben. Nämlich diese Frage, was will ich in meinem Leben wirklich erreichen? Was will ich mit meinem Leben wirklich erreichen? Ich habe vielfach den Eindruck, dass Leute sich so ein Stück von Umständen lenken und leiden lassen, von Situationen und so weiter. Und das hat ja auch ein gewisses Dinge für sich. Aber das Problem ist, wenn ich mich immer nur von äußeren Umständen und Situationen lenken und leiden lasse, dass ich gelebt werde, statt selber zu leben. Und da sagt Jesus, wenn du dich meiner Führung anvertraust, ich gehe vor dir her. Man könnte auch sagen, ich boxe dir den Weg frei, damit du endlich zu dem Leben befreit wirst, das du eigentlich führen solltest und führen könntest und das ich für dich vorgesehen habe. Was will ich wirklich? Also ich möchte für mein Leben zumindest sinnerfüllt leben, glücklich und hoffnungsstark leben. Ich möchte am Ende meines Lebens einmal sagen können, am liebsten nochmal. Das Leben war so super, am liebsten nochmal. Klar wird es das in dieser Reihenform wahrscheinlich nicht geben. In meinem Alltag gibt es auch Tage, wo ich sage, na, das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Aber das hat auch etwas damit zu tun, dass wir natürlich nicht in einer perfekten Welt leben. Wir leben in einer Welt, das haben wir uns ja immer wieder deutlich gemacht, die auch durch die Sünde eben eingeschränkt ist und wo wir immer wieder an unsere Grenzen kommen werden. Aber wenn ich das am Ende meines Lebens so im Großen und Ganzen sagen kann, tatsächlich, mein Leben war wirklich so, dass ich damit von ganzem Herzen zufrieden war, dann ist das was, wo ich sage, dafür lohnt sich aller Einsatz und aller Lebenswille. Wenn dann dieses Lebensziel klar ist, dann lautet natürlich die nächste Frage, wie erreiche ich dieses Ziel? Auf welchem Weg? Und an der Stelle werdet ihr merken, da tummeln sich nachher ganz schnell auch die Anbieter. Also da haben ja alle möglichen Leute haben plötzlich Ideen für euch, wie ihr eure Ziele erreichen könnt. Ist euch schon mal aufgefallen? Ihr müsst das nur einmal laut sagen und dass ihr euch da Unterstützung wünscht und sofort flattern euch die Angebote ins Haus. Hab heute erst wieder eins gekriegt. Wenn Sie mit Ihrer Gemeinde bei uns den Eintrag ändern wollen in unserem Branchenbuch, dann können Sie das gerne tun. Und wenn Sie noch ein bisschen was dazu machen wollen, kostet Sie nur 729 Euro im Jahr. Wir machen gleich einen Zweijahresvertrag und so weiter und so weiter. Sofort hat man Hilfe. Man muss sich nur einmal zucken. Am besten ist das schnell in die Rundablage, soll ich sagen. Das habe ich gemerkt, also es tummeln sich die Anbieter und ab dieser Stelle, das muss man aber auch sagen, wenn ich anfange darüber nachzudenken, wie ich das Ziel meines Lebens erreiche, ab dieser Stelle fangen auch die Einschränkungen an, zwangsläufig. Keiner kann in seinem Leben alle Ziele erreichen und verfolgen, sondern man muss sich irgendwo entscheiden. Egal für welchen Lebensweg und welches Ziel ich mich entscheide, ich werde nicht mehr unentwegt alles tun und lassen können, was ich will. Ein paar Beispiele. Wenn ich sage, ich möchte mit meinem Geld mir ein schönes Haus kaufen, dann wird wahrscheinlich weniger für ein Auto und für eine Yacht übrig bleiben. Das ist so. Ich kann das Geld nur einmal ausgeben. Oder wenn ich sage, ich möchte mich mit meiner Zeit für mein schönes Eigenheim einsetzen, ich liebe es, stundenlang hinterm Rasenmäher herzulaufen und so, ne? Da gibt's so Leute, dann ist diese Zeit weg und dann ist die ausgegeben und ich kann damit kein zweites Mal diese Zeit ausgeben. Die ist einfach weg. Das heißt, ich muss mich immer wieder entscheiden, wofür setze ich meine Zeit ein, wofür setze ich mein Geld ein, mit welchen Beziehungen gebe ich mich ab und welche Beziehungen spare ich mir auch lieber. Auch da ist es immer wieder eine Frage, ich kann nicht mit jedem und allen Menschen immer dicke Freunde sein. Das wird nicht funktionieren. Also man muss immer wieder durchsortieren. Doch es tut sich an der Stelle noch ein weiteres Problem auf. Alle diese Anbieter, die sich uns dann zur Seite stellen wollen, halten sich immer ganz bedeckt, wenn es darum geht, Garantien für unser Leben zu übernehmen. Sie sind Fremdanbieter. Sie haben niemals ein wirkliches Interesse an uns, schon eher an unserem Geld. Und deshalb gibt es für mich 4 gute Gründe, warum ich mich von ganzem Herzen der Führung Jesu anvertraue. Der erste ist, Jesus hat mich geschaffen. Und das bedeutet, dass er mich so gut kennt wie kein zweiter. Er ist ja der Sohn Gottes und dadurch in Gott mein Schöpfer. Und weil er mich geschaffen hat und mich so durch und durch kennt, weiß er auch, wie mein Leben optimal verlaufen kann. So, dass es wirklich sinnerfüllt, glücklich und hoffnungsstark wird, wie ich mir das wünsche. Und ich weiß drittens von ihm, dass er mich wirklich liebt. Das hat er am Kreuz auf Golgatha bewiesen. Er ist der Einzige, der sein Leben bisher für mich geopfert hat. Das kann ich von keinem Zweiten sagen. Und das Vierte, er kann die Garantie für mein Leben übernehmen, weil er durch seinen Heiligen Geist in mein Leben eingreifen kann und weil er die Zukunft nicht nur kennt, sondern auch aktiv gestalten kann. Entschuldigt. Also das sind für mich 4 Gründe, warum ich mich der Führung Jesus so gerne anvertraue. Und die Frage ist, stimmt das, was ich euch da gerade erzählt habe? Kann und will Gott tatsächlich das Optimale aus meinem Leben machen? Und ich möchte euch einfach 3 Stellen aus Gottes Wort mitgeben, woran das anschaulich wird. Das erste ist in Jeremia 29, Vers 11. Da sagt Gott, denn mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich, der Herr. Oder nochmal Johannes 10 hatten wir eben. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Oder Römer 12. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht, und ihr wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Wir hatten diesen Vers ja schon beim Alpha-Wochenende und uns ist aufgefallen, dass es hier um eine Gleichsetzung geht faktisch. Gut ist das, was gottgefällig ist, und das, was gottgefällig ist, ist auch das, was vollkommen ist. Das heißt, ein wirklich gutes Leben wird immer ein Leben sein, das Gott gefällt und dadurch auch ein Leben sein, das tatsächlich perfekt verläuft. Wenn wir das doch nur so hinkriegen. Ein gutes Leben ist ein Leben, das Gott gefällt und dadurch auch ein Leben, das perfekt verläuft, das vollkommen ist. Und das ist Gottes Standpunkt und zugleich Gottes Angebot an uns. Er sagt, wenn ihr euch meiner Führung anvertraut, dann möchte ich euch im Lauf der Zeit genau dieses Leben lehren. Und die Frage ist nur, wollen wir das? Bitte? In dieser Welt gibt es das wahrscheinlich nicht wirklich. Also ich kenne niemanden, der sagt, weil es hängt mit dem zusammen, was ich eben sagte, dass wir in einer Welt leben, in der die Sünde immer wieder Zugriff hat. Und wir Menschen immer wieder auch versagen werden. Aber ich sage immer, es ist besser, sich in diese Richtung aufzumachen und von Gott in die Schule nehmen zu lassen und möglichst viel in diese Richtung zu erleben, als wenn ich selber versuche, mich da abzumurksen und mir irgendeinen zurechtzumachen und hinterher doch nur immer wieder enttäuscht bin. Und im Himmel, sage ich mal, wenn wir dann bei Jesus sind, dann wird es perfekt laufen. denn da hat die Sünde keinen Zutritt mehr. Und da wird es wirklich in allen Teilen perfekt laufen. Also Fazit bis hierher, Jesus macht das Optimale aus meinem Leben, wenn ich mich konsequent seiner Führung anvertraue. Und an diesem konsequent, da hängt ganz viel. Weil wir ja doch immer wieder auch versuchen, dann doch so ein bisschen wieder so mehr unser Ding zu machen hier und da. Und je mehr man das macht, je inkonsequenter man an dieser Stelle wird, umso weniger wird man das Optimum erreichen. Das ist auch meine ganz persönliche Erfahrung. Die größte Freiheit liegt in der engsten Bindung an Jesus. Und das ist, erstmal denkt man, ein Widerspruch. Aber genau, weil Jesus sagt, ich will, dass ihr das Leben und das im Überfluss habt, müssen wir uns so eng wie irgend möglich an Jesus binden. Dann wird er uns genau zu diesem Leben führen und wird uns freisetzen, wirklich zu leben und nicht ein Scheinleben zu führen, das in vielen Beziehungen und in vielerlei Hinsicht doch allzu oft unseren Alltag ausmacht. Und die Frage ist halt, wollen wir das? Und wenn wir sagen, ja, das wollen wir, dann ist es, glaube ich, wichtig, oder dann ist es wichtig, dass wir unser Leben auch ganz bewusst Jesus anvertrauen und uns von ihm führen lassen. Und ich bin auch heute Abend hinterher gerne wieder für Gespräche bereit. Oder wenn jemand sagt, doch, dann möchte ich das auch heute Abend mit Jesus festmachen, dann lasst uns das tun und miteinander beten und vor Gott hintreten. Dafür ist gerne auch heute Abend wieder Gelegenheit, während die anderen in den Kleingruppen das Thema noch vertiefen. Gut, wenn ich mich dafür entscheide, wenn ich Jesus zum Herrn in mein Leben einlade, ihm nachfolgen will, dann ist ja die Frage, wie kriege ich als nächstes eigentlich diese Führung von Jesus mit? Was sind Maßstäbe, was sind Wege, auf denen er mir seine Führung zukommen lässt? Und das Erste, was mir hier an dieser Stelle wichtig ist, das ist das Wort Gottes. Die Bibel ist ja Gottes Wort und Gottes Wille für alle Menschen zu allen Zeiten und an allen Orten. Gottes Wort und Wille für alle Menschen zu allen Zeiten und an allen Orten. Das heißt, sie enthält ganz viele ganz grundsätzliche Einsichten. Zum Beispiel, wenn man Matthäus 5 bis 7 mal liest, die Bergpredigt, da hat man eine ganze Menge fürs Zwischenmenschliche. Oder wenn man die 10 Gebote liest, da weiß man, wie man Gott begegnen kann in den ersten 4 Geboten und wie man mit den Mitmenschen umgehen sollte in den nächsten 6 Geboten. Wenn ich zum Beispiel als verheirateter Mann im Alltag vielleicht mich ganz unerwartet in eine andere Frau verliebe, dann brauche ich nicht lange darüber nachzudenken, ob das vielleicht jetzt die neue Frau ist, die der Herr in mein Leben gestellt hat, sondern ich weiß dann ganz einfach durch dieses Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen, dass das nicht von Gott kommen kann, sondern dass ich vielleicht in meiner Ehe an irgendeiner Stelle mit Bedürfnissen nicht mehr weitergekommen bin, zu kurz gekommen bin vielleicht auch, und muss überlegen, was kann mein Beitrag sein, um das ganze Ding wieder zu drehen. Denn ich kann es ja nicht einklagen. Verändern kann ich immer nur mich selbst, nicht den anderen. Aber ich kann durch Veränderungen, die ich an mir selber vornehme, vielleicht eine Veränderung beim anderen locken. Und da mache ich immer ganz viel Mut zu. Ich muss also nicht lange überlegen, soll ich jetzt meine Frau und die Kinder verlassen, um mit einer neuen Frau was Neues zu beginnen, sondern Gottes Wort ist da sehr eindeutig. Und Jesus sagt, und wenn du dich auf mich einlässt, dann will ich euch helfen, eure Ehe wieder in Gang zu bekommen. Es braucht natürlich dazu immer 3, Jesus, dich und den Partner. Ne? Wenn einer nicht mitspielt, wird es schwierig. Das ist einfach so. Aber Jesus von seiner Seite her ist dazu bereit und würde uns da auf jeden Fall unterstützen. Und wenn man mal so nüchtern überlegt, kann man als normal empfindender Mensch wirklich sein neues Glück auf dem Zerbruch einer bisherigen Ehe und dem Verlassen der eigenen Kinder, kann man da wirklich ein neues Glück finden und aufbauen? Also da denke ich immer, da muss schon einiges in einem kaputt sein, wenn das wirklich funktionieren soll. Normalerweise habe ich da eine Beziehung zu meinen Kindern und sage, das kann nicht sein, das sind doch meine Kinder, für die habe ich doch Verantwortung. Und ich möchte die doch aufwachsen sehen und groß werden sehen. Und ich kann die doch nicht einfach verlassen, um meines persönlichen Glücks mit einem anderen Menschen willen. Ich weiß, dass an der Stelle ganz viele Fragen entstehen und ich möchte das auch gar nicht plakativ und pauschal beantworten. Ich will nur einfach mal hier und da ein Fensterchen aufmachen, was das bedeutet, das, was ich in Gottes Wort an Maßstäben und an Richtschnur habe. Dass es mich wirklich auch bewahrt vor manchen voreiligen und schnellen Schlüssen. oder so, was auch immer wieder vorkommt, dass Leute sagen, ja, muss ich wirklich alle Steuern zahlen? Unser Staat, der verlangt so viel Steuern, ne? Haben ja jetzt hier Hoeneß wieder ein neuestes Beispiel dafür. Muss ich wirklich alle Steuern zahlen? Gottes Wort ist an der Stelle ganz eindeutig. Jesus hat mal gesagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gebt Gott, was Gott gehört. Klar ärgere ich mich auch über viele Steuern. Ist für mich überhaupt keine Frage. Die Frage ist nur, wird es im Staatswesen besser, wenn jetzt jeder anfängt, sein Ding zu machen? Werden wir dann mehr Frieden erleben, mehr Lebensqualität haben? Wenn ich mit Sachen nicht einverstanden bin, bin ich der Meinung, dann muss ich halt auch mal meinen Allerwertesten in die Hose packen und muss man dann auch mal Wege gehen und sagen, gut, das gefällt mir, ich brauche jetzt ein politisches Mandat, ich muss eben politische Arbeit leisten und ich muss mal losgehen und muss versuchen, dass ich da Gesetze auf den Weg bringe, die mehrheitsfähig sind. Ich muss mich dafür engagieren. Aber ich kann nicht einfach klammheimlich Steuern hinterziehen. Das ist nicht der Weg. Und wir wissen heute mittlerweile ja auch von den Versicherungen, allein in Haftpflichtversicherungen sagen uns die Leute, die sich da auskennen, dass die Haftpflichtbeiträge um 60% sinken könnten, wenn der Missbrauch aufhören würde. Um 60%, das muss man sich mal vorstellen. Also es wird nicht besser dadurch, dass wir versuchen, jeder so sein Ding zu machen, weil wir gerade der Meinung sind, das sollten wir aber aushebeln und das hätten wir auch nicht gerne. Weil Gott durch sein Wort zu uns reden möchte, ist es wichtig, dass wir Gottes Wort tatsächlich auch fortlaufend und systematisch lesen. Deswegen merkt ihr, ich komme da immer wieder drauf zurück, auch in den Predigten. Anders bekommt man kein Gefühl dafür, wofür Gottes Herz schlägt und wie unser Leben gelingen kann. Und darum ermutige ich euch auch zu Hause, lest immer wieder Gottes Wort systematisch, am besten mit dem Bibelleseplan. Könnt mit diesem Heftchen hier von Niki Gambe vielleicht anfangen. Es gibt da wunderbare Bibellesehilfen, da will ich euch auch gern beraten. Aber es ist wichtig, dass man Gottes Wort konsequent liest und systematisch liest, damit man mehr und mehr einen Überblick von dem bekommt, was ist in Gottes Wort denn schon eindeutig auch gesagt und wo gibt es vielleicht aber auch Dinge, die nicht so eindeutig sind. Und wie können wir dann damit umgehen? Und das ist das nächste Stichwort. Wie ist es eigentlich, wenn Sachen so eindeutig, zweideutig sind? Ich kann ja beim Bibellesen zum Beispiel passieren, dass Aussagen, die ich lese, sage, okay, das kann ich jetzt so verstehen, ich könnte es aber auch anders verstehen. Also ich nehme ein Beispiel, Gottes Wort fordert uns ja auf, wenn wir noch die Wahl haben und ne, haben unseren Ehepartner noch nicht gewählt, dass wir dann als Christen uns doch vernünftigerweise auch unter Christen umschauen, weil man dann das gleiche Wertesystem hat. Das steckt dahinter. Wenn ich als Christ an einen allmächtigen Gott glaube, dann wird sich das in meiner Kindererziehung anders auswirken, als wenn ich vielleicht sage, also Gott, hör mal auf damit, da habe ich überhaupt nichts mit am Hut, das interessiert mich überhaupt nicht, sorg für dich selbst, sonst sorgt keiner für dich und so weiter. Das wird meine Erziehung maßgeblich beeinflussen. Das geht auch sonntags morgens los, gehen wir zum Gottesdienst oder gehen wir lieber schwimmen. Also da hat man sofort die Diskussion. Und deswegen ist Gottes Wort hier an dieser Stelle relativ eindeutig. So, jetzt gibt es aber auch unter den Christen ja einen ganzen Haufen Männer und Frauen. Ne? Also so, dass ich ja auch nicht sagen kann, welche oder welcher soll es denn sein. Und da gibt es eine wunderbare Aussage in Gottes Wort, Psalm 37, überlass dem Herrn die Führung für dein Leben, vertrau doch auf ihn, denn er macht es richtig. Dass ich wirklich auch solche Sachen mal mit Jesus bespreche und diskutiere. Nochmal sage, Herr, an der Stelle stehe ich jetzt. Und du weißt, wie es in mir aussieht und wozu ich neige. Ich erinnere mich noch an eine Zeit, als wir vor 13 Jahren die Anfrage bekamen, ob wir hier nach Dresden gehen sollten, um die Gemeindearbeit hier aufzunehmen und weiterzuführen. Damals war die Gemeinde ja noch recht klein und wir waren auf der Großenhainer Straße, dort in so einem Schulspeiseraum. Da war, in so einem Mensa, Firmenmensa. Da war das für meine Frau erstmal ein bisschen schwierig, sich mit dieser ganzen Thematik überhaupt zu beschäftigen, weil sie war auf der Bank und wir lebten dann in den gebrauchten Bundesländern und da kamen immer wieder Leute hin, die eben von hier weggezogen waren in der Hoffnung, da in den gebrauchten Bundesländern, da wird alles leicht, alles gut, alles schön. So, jetzt kamen die natürlich erlebt, da wird auch nur mit Wasser gekocht, ne, und sie müssen sich genauso plagen wie hier und das hat sie ein bisschen frustriert und dann haben sie alle möglichen Leute angepöbelt, die ihnen nicht das Leben auf dem Silbertablett servierten. Da hat sie gesagt, und da soll ich hinziehen, wenn die da alle so sind. Das war eine Riesenhürde für sie. Und dann haben wir zusammen gebetet und immer wieder gebetet. Und haben es das einfach gemacht, was hier steht, wir haben es Jesus hingelegt. Und eines Morgens kam sie nach etwa einem Vierteljahr und sagt so, Heute Nacht hat es Gott klar gemacht mit mir, wir ziehen dahin. Ich weiß, dass das unser Platz ist und dass Gott uns da gebrauchen möchte. Gott geht mit uns Wege. Das geht nicht immer alles vielleicht von heute auf morgen und ganz schnell. Manches braucht Zeit und bei manchem werden wir auch ringen innerlich. Das glaube ich ganz bestimmt. Aber es lohnt sich, wirklich diese Zeiten auszuhalten und innerlich durchzuhalten. Und Gott wirklich eine Chance geben, auch mit uns ins Gespräch zu kommen und uns Dinge klarzumachen. Und das ist auch nochmal so ein Punkt, der in dem Zusammenhang wichtig ist. Achte auf das persönliche Reden Jesu, wenn du in der Bibel liest. Wenn man regelmäßig in der Bibel liest, gibt man Gott dadurch auch eine Möglichkeit, sein Wort in meiner momentanen Situation zu aktualisieren. Als ich noch ein junger Mann war und überlegte, wie soll es beruflich weitergehen, habe ich morgens auch so vor der Arbeit immer meine Bibel gelesen, hatte so einen Bibelleseplan dabei. Und eines Morgens kam ich mit meinem Bibelleseplan an eine Stelle, wo ich gelesen habe, wer nur immer nach Gottes Willen fragt, ohne Erkanntes irgendwann mal in die Tat umzusetzen, der wird nie auf den Weg kommen. Und da merkte ich auf einmal, ich habe mich damals mit der Frage beschäftigt, soll ich in einen vollzeitigen Dienst als Pastor gehen oder soll ich was anderes machen? Und da merkte ich auf einmal, jetzt setzt Gott ein Zeichen. Und das war für mich völlig klar, jetzt musst du dieser Frage nachgehen, ob andere sich das auch von dir vorstellen können. Dann habe ich so geistlich erfahrene Leute gefragt, habe gesagt, so ist mir es ergangen. Was denkt ihr, kann das von Gott sein? Könntet ihr mich in so einer Aufgabe sehen? Und die haben mir zugeraten. Und so bin ich dann später eben auch in die theologische Ausbildung hineingegangen. Also Gott kann Bibeltexte, kann Erklärungen, die wir vielleicht auch dazu lesen, gebrauchen, um uns in momentanen Fragen ganz persönlich und ganz direkt anzusprechen. Und darum halte ich so viel vom täglichen Bibellesen und vom täglichen Gebet. Und das ist auch der nächste Gedanke. Achte auf das Reden des Heiligen Geistes in deinen Gedanken. Jesus sagt, wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Einen Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Vielleicht ist euch das auch schon mal aufgefallen, wenn ihr eine Person relativ gut kennt und ihr ruft die an, muss die im Grunde genommen gar nicht ihren Namen sagen, ihr erkennt an der Stimme, wer das ist. Und dieses Einhören auf eine Person, das ist es genauso, was wir auch im Blick auf Gott machen müssen und was durchs Bibellesen und durchs Beten passiert. Und deswegen ist es so wichtig, möglichst jeden Tag in der Bibel zu lesen, dass ich einfach immer mehr in mich aufnehme, wie Gott denkt, wie der Heilige Geist arbeitet und was Jesus am Herzen liegt. Und dann wird man mit der Zeit ein Gespür dafür bekommen, was in der jeweiligen Situation dran ist. In unserer kleinen Tochtergemeinde in Radeberg, da wechselt der derzeitige Pastor nach Bonn. Und jetzt war die Frage, wen will Gott da wohl als nächstes haben? Und ich bekam mit, dass jemand, der in Brasilien war für 2 Jahre, dass der zurückkam. Und ja, Gott hat das irgendwie so geschenkt, dass ich plötzlich mit dem telefonieren konnte. Und ich kannte ihn von ein paar Begegnungen, aber jetzt auch noch nicht näher. Und wir haben uns am Telefon dann sehr eingehend unterhalten. Und ich habe ihm bestimmte Fragen auch gestellt, die mir an der Stelle wichtig waren. Und beim Telefonieren merkte ich schon, das wird in diese Richtung gehen. Das ist der Mann, den Gott als nächstes hier in dieser kleinen Gemeinde gebrauchen möchte. Woran habe ich das gemerkt? Ich könnte es euch in Worten gar nicht beschreiben. Es hat was damit zu tun, dass im Lauf der Jahre und Jahrzehnte ein geistliches Gespür in mir gewachsen ist. So dass ich dann auf einmal bei solchen Telefonaten merke, das geht in die richtige Richtung. Davor habe ich mit jemand anderem telefoniert, da war beim dritten Satz, war mir klar, es wird im Leben nichts werden. Es wird im Leben nichts werden. Und das ist etwas, was passiert, wenn wir uns mehr und mehr wirklich auf Gott und auf sein Wort einlassen. Er nimmt uns innerlich an die Hand. Und das wird bei euch genauso sein. Das ist nicht immer vom Anfang an da. Wie gesagt, das braucht auch Übung und tägliche Übung. Aber ihr werdet es dann genauso auch in eurem Leben erleben. Der nächste Gedanke, achte auf das Reden des Heiligen Geistes in deinen Gebeten. Beten kann man ja auch vielleicht mit einem Arztbesuch vergleichen, ne? Der Patient steht vor Gott und jetzt stellt euch mal vor, ihr kommt zu so einem Arzt und würdet beim Arzt so alles erzählen, was ihr so habt. Na, ich hab's im Rücken, ich hab's im Hals, in der Birne habe ich's auch und so weiter. Ne? Und klagt dem Arzt euer ganzes Leid und nach 20 Minuten guckt ihr auf die Uhr und sagt, schon so spät, Dankeschön, und stürmt zur Praxis raus und macht wieder euer Ding. War das sinnvoll? So einen Arztbesuch kann man eigentlich knicken, weil man hat überhaupt nicht darauf gehört, welche Diagnose der Arzt stellt und was er uns für eine Therapie empfiehlt. Also wer so zum Arzt geht, sage ich mal, der kann gleich zu Hause bleiben. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich meistens nicht hingehe. Also auf alle Fälle, wer so zum Arzt geht, kann gleich zu Hause bleiben, weil er ja auf den Rat des Arztes nicht hört. Und viele machen das beim Beten genauso. Sie packen Gott alles auf den Tisch und wenn sie fertig sind, sagen sie Amen und gehen weg. Und Gott hatte gar keine Chance. Der hatte gar keine Chance, irgendwas zu sagen, irgendeinen Gedanken zu schicken oder ne, so, wir waren schon gleich wieder weg beim Nächsten. Und es ist wichtig, sich beim Beten ab und zu mal auch wirklich Zeit zu nehmen und zu sagen, so Herr, jetzt habe ich dir alles auf den Tisch gepackt. Und jetzt werde ich mal anfangen, in deinem Wort zu lesen. Und ich werde auch einfach mal meine Gedanken anhand deines Wortes und der Fragen, die ich dir gestellt habe, mal vor dir stille werden lassen, wie wir das in dem einen Lied gehört haben heute. Und ich bin gespannt, was du mir zu sagen und zu zeigen hast. Auch das braucht ein bisschen Übung. Das wird nicht von Anfang an funktionieren. Aber ihr werdet merken, je mehr ihr das macht, wie Gott tatsächlich durch seinen Heiligen Geist in euer Leben hineinspricht. Die Frage ist nur, ob wir seinen Rat auch wirklich hören wollen. Ich weiß, als wir die Frage hatten, ob wir hier dieses Gebäude kaufen als Gemeinde, wir waren damals so um die 70 Mitglieder, da war die Frage, wie können wir das überhaupt anpacken, so ein Riesengebäude. Alles, was wir hatten, waren 15.000 Euro. Und wir haben dann als Gemeinde tatsächlich einen Monat lang gefastet und gebetet. Also nicht jeder 30 Tage, sondern jeder mal so einen Tag und haben das aber 30 Tage lang so einen ganzen Monat durchgehalten. Und nach 30 Tagen haben wir die ganze Gemeinde wieder zusammengerufen und haben gesagt, so, was ist euer Eindruck, was möchte Gott? Und wir waren total erstaunt, dass im Grunde genommen alle gesagt haben, wir glauben, dass Gott möchte, dass wir dieses Haus kaufen, auch wenn keiner von uns eine Ahnung hat, wie wir es wirklich finanzieren können. Und dann sind wir losgezogen, hier der Stefan Hauser und ich, und sind zur Stadt gegangen und gesagt, ja, wir würden gerne dieses goldene Lamm kaufen. Ja, und dann sagte der, das kostet 250.000 Euro. Auch sei, das ist ein bisschen viel. Können Sie es nicht ein bisschen preiswerter machen? Und dann sagt er, doch, kann ich auch. Die Flut ist ja durchgegangen, kostet 130.000. Das ist immer noch ein bisschen viel. Sagt er, dann schicken wir jetzt nochmal eine Truppe raus. Die guckt sich nochmal an. Dann kam die Truppe zurück, waren immer noch 130.000. Das ist immer noch zu viel. Auch sagt er, was können Sie denn geben? Auch sage ich, könnte vielleicht 30, vielleicht 40, vielleicht auch 50.000. Wusste aber auch noch nicht, wo ich die anderen hernehmen soll. Und dann sagt er tatsächlich plötzlich, gut, dann machen wir 50.000. Und dann haben wir noch ein bisschen nachverhandelt, weil gerade die Straßenbahn hier gebaut wurde und dann normalerweise muss man dann immer Anliegergebühren bezahlen. Ne? Und dann sagt er, ja, dann wissen Sie und ich, das kostet nachher 10.000, wenn jetzt 6.000 kalkuliert sind, dann machen wir halbe, halbe. Ja, sagt er, gut, 45.000, aber jetzt ist Schluss. Und das Gute war, danach wurde das Gesetz weggewischt vom Tisch, also wir haben die Anliegergebühren nie bezahlen brauchen, haben das Geld also dann auch noch gespart. Und dann haben wir erlebt, wie Gott Stück für Stück tatsächlich dafür gesorgt hat, dass wir dieses Haus bauen und aufbauen konnten. Nach und nach. Und wie die Bank hier von den FEGs, der Bankchef auf uns zukam und sagt, komm, so wie ihr aufgestellt seid und was ihr bisher an Miete bezahlt habt, da könnte ich euch auch einen Kredit über 1 Million geben. Und plötzlich hatten wir 1 Million und konnten mit 1 Million ausgeben hier. Und dann haben wir die ins Haus gesteckt. Und dann hat es ein Wunder nach dem anderen gegeben. Eine endlose Schlange von Wundern, kann man im Grunde genommen sagen. Und Gott bekommt die Sachen ins Laufen. Achte auf das Reden des Heiligen Geistes in deinen Gebeten. Sei nicht so töricht, nach dem Gebet einfach wegzurennen und zu hoffen, dass es sich jetzt irgendwie fügt. Das ist wichtig, auf Gott zu hören. Immer wieder auf seine Stimme auch zu hören. Und bei all dem ist eins wichtig, weil man kann sich natürlich auch selber Sachen glücklich reden. Und das Stichwort heißt an der Stelle prüfen. Prüfen, prüfen und nochmal prüfen, wenn ihr Eindrücke von Gott habt. Johannes sagt mal, liebe Brüder und Schwestern, traut nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgezogen. Also, dass man nochmal überlegt, wenn man so einen Eindruck im Gebet gewonnen hat oder durch den Heiligen Geist gewonnen hat, stimmt das eigentlich mit den Grundaussagen der Bibel überein? Stimmt das mit den Grundaussagen der Bibel überein, was ich hier lese? Oder widerspricht das einer Aussage? Und ihr merkt, da ist es wieder wichtig, dass ich Gottes Wort halt auch kenne. erlebe ich Frieden in meinem Herzen bei diesem Gedanken? Verändert er die Dinge wirklich zum Guten? Und entspricht das, was ich hier höre, wirklich der Liebe Gottes? Das sind so Fragen, die man sich in diesem Zusammenhang immer wieder stellen kann und stellen sollte. Das nächste ist, achte darauf, wofür Gott dir ein starkes Verlangen weckt. In Philipper 2 sagt Paulus, ihr könnt es, denn Gott selbst bewirkt in euch nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen, so wie es ihm gefällt. Das heißt, Gott kann uns für manche Dinge eine ganz große Leidenschaft schenken. Nicky Gamble, der diesen Kurs hier entwickelt hat, der war ja vorher Anwalt und er sagte immer, das Letzte, was ich mir vorstellen konnte, war Pfarrer zu werden. Genau das wurde er dann später. Das heißt nicht, dass Gott immer genau das macht, was wir am wenigsten mögen. Da muss man jetzt auch keine Angst haben. Aber dass Gott kann uns tatsächlich für bestimmte Sachen plötzlich eine Leidenschaft geben, dass wir sagen, jawohl, das ist es, was ich jetzt als nächstes auch vor Gott tun sollte. So wie das bei meiner Frau war nach einem Vierteljahr, dass sie gesagt hat, doch jetzt weiß ich es, wir sollten auf jeden Fall nach Dresden gehen. Manchmal führt Gott uns aber auch auf ganz ungewöhnliche Art und Weise. Ich weiß, ich hatte davor so eine Anfrage, ob wir nach Erfurt gehen sollten. Und ich hatte mit dem Gemeindeältesten einen Termin ausgemacht, eine Uhrzeit ausgemacht, nur den Ort hatten wir noch nicht ausgemacht. Und dann habe ich ihn versucht anzurufen, als der Termin ran war, habe ihn aber nicht erreicht. Habe ihn immer wieder angerufen, habe ihn nie erreicht. Bin dann losgefahren, schon mal Richtung Erfurt, weil der Tag war ja nun, und ich musste ja dann auch unterwegs die Kinder noch bei der Schwiegermutter rauslassen, habe ich wieder angerufen, wieder nicht erreicht, habe ihm immer wieder die neue Telefonnummer, bin jetzt hier, kannst mich anrufen. Irgendwie ist der Kontakt nicht zustande gekommen. Am Ende habe ich dann herausgefunden, er war für ein paar Tage zu seinen Schwiegereltern gefahren und die wohnten in so einem Funkloch. Und dann, als er aus dem Funkloch dann rausgefahren ist, dann kriegt er alle meine Nachrichten auf sein Handy und auch die letzte Nachricht, wo er mich jetzt erreichen konnte. Und dann hat er angerufen und ich war auch neben dem Telefon und er hat angerufen und es hat auch ein Freizeichen gegeben und ich stand neben dem Telefon, es hat aber nicht geklingelt. Und dann habe ich gesagt, ich habe vorher Gott um ein Zeichen gebeten. Ich habe gesagt, Herr, wenn du das nicht willst, dann kannst du geben, dass es irgendwie nicht zustande kommt. Ja, und weil ich von ihm keine Nachricht bekam, habe ich gesagt, Kinder, alle wieder einsteigen, wir fahren nach Hause. Das war's. Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Und dann hat er sich am nächsten Tag ganz furchtbar entschuldigt und wie peinlich ihm das war und so weiter. Habe ich gesagt, musst du gar nicht. Musst du überhaupt nicht. Ich habe Gott um ein Zeichen gebeten und das war mein Zeichen. Und wir wollen Gott dafür danken, dass er uns vor großem Blödsinn bewahrt hat. Und ich glaube, dass Gott auch durch solche Dinge führt, bis heute. Gott kann Dinge verhindern, wenn er sie verhindern möchte und kann Sachen ins Laufen bringen, wenn er sie ins Laufen bringen möchte. Und das auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise. Gott kann Träume gebrauchen, wie das beispielsweise in der Bibel lesen wir das von Josef. Gott kann mit hörbarer Stimme zu uns reden, wir lesen das von Samuel. Gott kann Visionen schenken, wie bei Paulus. Wenn er will, kann er auch Engel schicken, wie das bei Maria der Fall war. Und immer wenn wir aber Eindrücke von Gott her haben und denken, dass wir solche Erlebnisse hatten, gilt prüfen, prüfen und nochmal prüfen. Immer anhand dieser Fragen, die ich euch eben mitgegeben habe. Stimmt mein Eindruck mit der Bibel überein? Erlebe ich Frieden in meinem Herzen bei diesem Gedanken? Verändert er die Sache wirklich zum Guten und entspricht es der Liebe Gottes? Das nächste Stichwort wäre, dass wir unseren Menschenverstand gebrauchen. Ich habe mal in einem Großbetrieb gearbeitet, Fließbandarbeit, und ich habe das so Ferienjob halber gemacht und mein Kollege, der hat das schon seit 8 Jahren gemacht, als ich da hinkam, da habe ich ihn gefragt, sag mal, wie hältst du den Wahnsinn eigentlich ja aus, ja ein, in deiner Birne aus? Ich könnte das nicht. Ich sage, ich bin froh, wenn ich hier meine 3 Wochen rum habe. Wie schaffst du das? Och, sagt er, siehst du da drüben den Haken? Ja, sag ich, den kann ich sehen. Immer wenn ich morgens hier reinkomme, hänge ich meinen Verstand da hin, dann arbeite ich 8 Stunden und abends, wenn ich nach Hause gehe, nehme ich den da wieder mit. So kann man auch damit umgehen. Ich finde es nur schade, wenn man so damit umgeht. Wahrscheinlich hält man so eine Arbeit nicht anders aus. Da wage ich mir kein Urteil. Aber ich fände es schade. Und vor allem Glaube und Verstand schließen sich eben nicht gegenseitig aus. Das hat uns ja versucht, die Aufklärung weiß zu machen, aber alles, was sie geschafft hat, ist, dass sie uns blind gemacht hat für Dinge, die eben mit den normalen wissenschaftlichen Methoden nicht erfassbar sind, eben Gott. Der Glaube an Jesus ist völlig anders. Er schließt den Verstand nicht aus, sondern er schließt ihn ein. Psalm 32, sei doch nicht unverständlich wie ein Maultier oder ein Pferd. Die musst du mit Zaum und Zügel bändigen, sonst folgen sie dir nicht. Oder 2. Timotheus 2, du verstehst, was ich damit sagen will. Der Herr wird dir in allem das rechte Verständnis geben. Der Verstand ist gute Gabe Gottes. Wir haben den Kopf ja nicht nur, damit es in den Hals regnet, sondern weil Gott wollte, dass wir auch unseren Verstand gebrauchen und dass wir diesen Verstand nutzen. Und gerade auch, wenn es um die Berufswahl geht oder um die Wahl des Ehepartners geht, dann ist es wichtig, dass wir auch unseren Verstand gebrauchen. Paulus hat mal zum Beruf ganz Grundsätzliches gesagt. 1. Korinther 7. Ihr alle Brüder und Schwestern sollt also an dem Platz bleiben, an dem ihr wart, als Gott euch berief, und ihr sollt diesen Platz so ausfüllen, wie es Gott gefällt. Also wenn ich Christ bin, muss ich jetzt zwangsläufig einen neuen Beruf lernen. Sondern Paulus sagt, bleib erstmal da. Und wenn Gott was anderes von dir will, dann wird er dir das klar machen. Achte auf ihn, hör auf ihn. Aber bleib erstmal da. Und dann werde ich vielleicht im Lauf der Zeit, oder bei Berufsanfängern, da würde ich mir zum Beispiel eben auch folgende Fragen stellen. Habe ich die Fähigkeit für diesen Beruf, den ich mir da hier vielleicht gerade vorstelle? Wird er mir Freude machen, auch noch in 20 Jahren? So ein Beruf, das kann ja sich ziemlich ziehen nachher zur Rente. Ne? Immer wenn wir ein paar Jahre geschafft haben, wird ja das Rentenalter wieder 2 Jahre angehoben. Das zieht sich irgendwie. Ne? Also da auch nochmal zu gucken, werde ich das auch in 20 und in 30 Jahren noch gerne machen können? Oder auch zu gucken, wo wird mich der Beruf hinführen? Will ich da überhaupt hin? Will ich mich in diesem gesellschaftlichen Kreis überhaupt aufhalten, wo mich dieser Beruf hinführt? Und dass ich das immer wieder auch im Gebet bekleide und sage, Herr, dein Wille geschehe. Und Jesus kann beruflich Türen öffnen und auch Türen schließen. Und beides wird uns von Nutzen sein. Oder... Nee, das überspringe ich mal, es ist schon so spät. Also das nur mal einfach als Beispiel für den Verstand. Gut, das nächste Stichwort wäre, achte auf den Rat kompetenter Gesprächspartner. Das ist ja auch immer wieder wichtig bei manchen Sachen, dass ich wirklich auch darauf höre, was haben andere, die an dieser Frage kompetent sind, mir zu sagen. In Sprüchen heißt es, der Weise aber hört auf Rat, Sprüche 12, Vers 15. An anderer Stelle warnt uns Gottes Wort, wo es an Beratung fehlt, da scheitern die Pläne. Und umgekehrt, wo viele Ratgeber sind, da gibt es Erfolg. Und deshalb gilt in Sprüche 20, Vers 18, Pläne kommen durch Beratung zustande. Jetzt ist wieder die Frage, wo finde ich denn kompetente Berater? In Sprüchen lesen wir, die Gottesfurcht ist der Anfang der Erkenntnis. Das ist ja mal ein interessanter Satz, oder? Die Gottesfurcht ist der Anfang der Erkenntnis. Das hat ja, sagen wir mal, die Aufklärung völlig auf den Kopf gestellt. Die haben gesagt, Gottesfurcht ist das Ende des Verstandes. Das war eigentlich so deren Credo. Sprüche sagt, die Gottesfurcht ist der Anfang der Erkenntnis. Warum? Es heißt, das weist uns doch auf gottesfürchtige Menschen, also auf Menschen, die in einer lebendigen Beziehung zu Gott bzw. zu Jesus stehen, dass die uns tatsächlich ehrlichen Herzens guten Rat geben wollen. Das sind wir nochmal bei dem Ding, was ich eingangs sagte, wenn ich ein Ziel formuliere und Hilfe brauche, gibt es sofort ein Heer von Leuten, die ihre Hilfe anbieten, aber am Ende wollen die eigentlich nicht unbedingt mein Ziel erreichen, das ist vielleicht Mittel zum Zweck, aber eigentlich geht es darum, dass sie mein Portemonnaie erreichen. Bei Menschen, die wirklich in Verbindung mit Jesus stehen, wenn ich die um Rat frage, dann kann ich davon ausgehen, dass sie sich wirklich verstehen, jetzt auch als Berater, die Gott dem Ratsuchenden jetzt zur Seite gestellt hat. Also, dass sie nicht zufällig da sind, sondern dass Gott sagt, ich möchte durch dich dieser Person weiterhelfen. Und wenn das dann noch eine persönlich gereifte Person ist, und das hat nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun, sondern es hat was damit zu tun, wie ich Erfahrungen, die ich im Leben gemacht habe und die ich mit Gott mache, verarbeite, dann habe ich unter Umständen tatsächlich Leute, die mir nochmal ganz anders raten können, als das sonst Menschen tun. Weil sie eben auch bei in ihrer Beratung die Überlegung und das Gebet einfließen lassen, die wir aus dem Wort Gottes kennen. Sie können Gottes Rat, Gottes Hilfe einfließen lassen. Und das ist nochmal ungleich mehr als Menschen, die keine Jesusbeziehung haben. Manchmal braucht man natürlich auch einfach nur ganz fachlichen Rat, vielleicht in Steuerrecht oder in Rechtsfragen. Und dann sollte ich mich auch an Leute wenden, die vom Steuerrecht eine Ahnung haben. Ne? Da hilft einem der gute Glaube an Gott jetzt auch mal nicht nur weiter. Man muss auch ein bisschen Ahnung vom Gesetz haben. Ne? Nur mit Beten wird das da auch nicht zu lösen sein. Also, dass ich dann auch immer wieder gucke, was ist meine Frage und wo finde ich dafür Fachleute. Manchmal ist es auch hilfreich, Leute zu fragen, die mich besonders gut kennen, Eltern oder Freunde. Deswegen finde ich es auch gut, wir bieten ja hier immer wieder auch Hauskreise an und manchmal ergibt sich es auch in Hauskreisen, dass ich merke, einer, der liegt besonders auf meiner Wellenlänge und ich kann mit dem so eine Zweierschaft anfangen. Das ist auch was ganz Tolles und ich lasse den immer mehr auch in mein Herz hineingucken und der kennt mich immer besser. Und wenn ich den frage, das ist mein Problem, dann kennt er mich vielleicht besser als die meisten anderen und er kann mir da nochmal besser Rat geben als viele andere. Wichtig ist, dass man sich immer auch überlegt, wenn man um Rat fragt, die Entscheidung trifft man selber. Die Konsequenz muss man auch selber tragen. Also nicht, dass man sagt, ich habe den doch gefragt und es ist schief gegangen, da kannst du mal sehen. Ne? Das wird nicht funktionieren, sondern man muss sich immer darüber im Klaren sein, man selber trifft die Entscheidung, man selber trägt auch die Konsequenzen. Aber Gott will einem helfen, die richtige zu treffen und so, dass die Konsequenzen auch was Gutes sind. Nächstes Stichwort. Achte auf Gottes Fingerzeige. Ich sagte eben schon, Jesus öffnet Türen und Jesus schließt Türen. Nicht immer verstehen wir gleich, warum. Manchmal dauert das eine ganze Weile, bis wir es verstehen. Manches werden wir in dieser Welt wahrscheinlich auch nie verstehen. Aber wichtig ist, dass wir auf diese Fingerzeige Gottes immer wieder auch achten und immer wieder auch im Gespräch sind mit Gott und sagen, Herr, öffne du mir die Tür, gib mir so einen Fingerzeig. So wie ich das eben auch damals gemacht habe, bei dieser Frage, ob wir da in Erfurt an der richtigen Stelle sind, ja oder nein. Wo Gott dann so einen Fingerzeig eben mit einem Telefon gegeben hat, dass eine Verbindung nicht zustande kommt, die eigentlich hätte funktionieren müssen. Also wir haben kein Anrecht auf solche Dinge, aber ich bin immer wieder erstaunt, wie großzügig Gott solche Dinge schenkt und bin da immer wieder auch dankbar dafür. Und deswegen habe ich immer wieder auch den Mut, ihn darum zu bitten. Und solche Fingerzeige können ganz unterschiedlich aussehen und wir dürfen Gott von Herzen darum bitten. Und ein letzter Gedanke an der Stelle ist, dass wir wirklich auch Geduld haben. Manchmal erlebt man Gottes Führung ja unmittelbar, aber manchmal dauert es auch. In der Bibel wird von einem Mann namens Josef berichtet. Josef, der hatte Träume über die Zukunft und bis die sich erfüllt haben, vergingen 20 Jahre. 20 Jahre. Und dann sind die Träume erst Wirklichkeit geworden. Wichtig ist, dass wir, wenn es mal ein bisschen dauert, Gott nicht vorgreifen. Ich bin auch so ein Mensch, der gerne Sachen ins Laufen bringt und selber tut. Und diese aktiven Typen, die haben immer den großen Nachteil, dass sie meistens schneller sind als Gott. Und damit so richtig in die Kacke greifen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich ganz bewusst immer wieder bremst und sagt, ich bin Nachfolger Jesus. Das heißt, ich folge Jesus nach. Er geht voran, ich gehe hinterher. Er gibt das Tempo an. Und ich gehe in diesem Tempo hinter ihm her. Und ich überhole ihn nicht links und ich überhole ihn auch nicht rechts. Ich mache auch keinen Bockspringen und hüpfe über ihn, sondern ich bleibe wirklich dahinter. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann wird er uns zu seiner Zeit auch an die richtige Stelle bringen und führen. Habt Geduld. Das ist ganz, ganz wichtig. Abraham hatte mal keine Geduld, dem hatte Gott versprochen, er würde ein großes Volk werden. Nur war er ein bisschen über die Zeit, seine gute war inzwischen 90, die Wechseljahre waren schon längst Geschichte. Und da hat er die Hoffnung auch so ein bisschen aufgegeben. Ne? Und dann sagte seine Frau, ach weißt du, ich habe da noch eine knackige Magd, gehst einfach zu der, rechtlich war das damals so, dass das Kind dem Abraham dann auch als Kind zugerechnet wurde. Ja, Abraham macht das auch, aber das war natürlich nicht im Sinne Gottes. Daraus kam der Ismael und wenn man heute im Nahen Osten, es gibt ja fast keinen Abend, wo nicht Israel in den Nachrichten kommt. Israel, also das ist die Linie, dass Gott dann später tatsächlich den Isaak noch dem Abraham geschenkt hat. Das war das, was Gott eigentlich für den Abraham vorgesehen hatte, während sich die Palästinenser auf Ismael berufen, geschichtlich. Das heißt, das, was wir heute im Nahen Osten an Konflikt haben, geht letztlich zurück auf die Ungeduld Abrahams. Sowas lohnt sich nicht, ungeduldig zu sein. Und es kann, wir merken, über Jahrtausende Konsequenzen haben. Das hat heute natürlich keiner mehr so auf dem Film, aber Bibelleser wissen eben mehr, sage ich ja immer. So, dann vielleicht noch so eine Bemerkung am Schluss. Lord Radstock übernachtet in der Mitte des 19. Jahrhunderts in einem norwegischen Hotel. Und dort hört er ein kleines Mädchen das Klavier des Hotels beklimpern. Und das Ganze nervte ihn unendlich. Nach einiger Zeit sah er, wie sich ein Mann zu dem Mädchen setzte und mitspielte. Und er griff das Geklimper des Mädchens auf und komponierte etwas dazu, das dazu passte. Und plötzlich klang das Ganze wunderschön. Der Mann war der Vater des kleinen Mädchens, der Komponist Alexander Borodin, der die Oper Fürst Igor geschrieben hatte. Paulus schreibt in Römer 8, was auch geschieht. Das eine wissen wir, für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen. Es sind die Menschen, die nach seinem freien Entschluss, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Das ist das Schöne an Gott, während wir manchmal vielleicht etwas unbeholfen und fehlerhaft nach seinem Willen suchen und klimpern, indem wir sein Wort studieren, im Gebet auf ihn hören, über Situationen mit unserem gesunden Menschenverstand nachdenken, uns Rat bei kompetenten Personen holen, auf Gottes Fingerzeige achten und uns in Geduld üben, setzt er sich zu uns und führt alles zu unserem Heil. Er lässt niemanden jemals fallen. Amen.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen, komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.